Ja, unser Thema heute ist, Jesus kommt bald. Und ich habe einen Text aus Thessalonicher 4 als Bibellese herangenommen, auch wenn dann der Predigttext über der Offenbarung 22 geht. Ja, Thessalonicher 4, ab Vers 13 bis 18, genau, also. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Damit meint der Apostel Paulus die Welt. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Himmel entgegen. In die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und darum soll's ja heute Morgen auch gehen, um die Ermunterung, um ja den Trost, um das Weitergehen im Vertrauen auf den Herrn.
Ja, erstmal wieder schön in Frankfurt zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck, schon meine zweite Heimat hier. Ne? Ja, ihr Lieben, in diesem Text heute, ich weiß nicht, ob das jedem gefällt. Ich habe doch meine Bauchschmerzen gehabt, aber trotzdem geben wir uns einfach mal da dran. Und das Ganze ist einfach wunderbar, denn Friede, Freude, Eierkuchen, da halte ich nichts von, wenn man das immer jeden Sonntag sagt. Ne? Das stimmt nämlich so gar nicht. Und Martin hatte jetzt schon darauf hingewiesen, um was es geht. Offenbarung 22, 6 bis 13. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Und ich bin Johannes, der solches gesehen und gehört hat. Und da ich es gehört und gesehen, fiel ich nieder anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. Und er spricht zu mir, nein, siehe, tu es nicht. Denn ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten und derer, die da halten, die Worte dieses Buches, bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und in Vers 16, ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel, solches euch zu bezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern. Jetzt habe ich eine Frage an uns alle, und das wird euch nicht gefallen. Wo wärst du, wenn du heute sterben müsstest? Mal ganz ehrlich, ja, wo wärst du, wenn du heute sterben würdest? Mal ganz ehrlich, was empfindest du bei einer solchen Frage? Geht es dir nicht auch so, dass du diese Frage als unangenehm empfindest? Mit einer solchen Frage wollen wir nicht gerne konfrontiert werden. Wer möchte denn schon heute sterben? Wohl niemand. Wir alle leben gerne und möchten möglichst lange in guter Gesundheit unsere Tage verbringen. Der Hinweis auf unseren Tod geht uns gegen den Strich. Der Tod als Vernichter unseres Lebens, als Durchkreuzer all unserer Hoffnungen und Träume. Nein, an diesen Tod, unseren Tod, möchten wir nicht denken. Wenigstens jetzt noch nicht. Vielleicht später mal, wenn wir alt und schwach geworden sind. Den Gedanken an unseren Tod schieben wir meistens weit von uns und hoffen darauf, dass es noch lange vom Halse bleibt. Aber wer weiß das denn schon? Werfen wir einen Blick in die Tageszeitung, da steht ein junger Mann, 19 Jahre alt, das ist ein Motorradunfall. Wer hätte damit gerechnet? Oder eine junge Frau, 27 Jahre alt, sie wird unter großer Einteilnahme beerdigt, sie hatte Krebs. Uns alle kann es treffen. Ganz plötzlich und unerwartet. Darum nochmal die Frage, wo wärst du, wenn du heute sterben müsstest? Hast du mal darüber nachgedacht? Viele Philosophen und Wissenschaftler haben sich über das Geheimnis des Todes Gedanken gemacht. Doch keiner konnte mit letzter Gewissheit über den Tod eine endgültige Aussage machen. Nur die Bibel redet mit einer Autorität über den Tod, wie sie sogar nur von Gott selbst kommen kann. Hat der Tod etwas mit Gott zu tun? Ganz gewiss. Die Bibel sagt, dass der Tod die Folge unserer Sünde gegen Gott ist. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht gegen Gott gesündigt hat. So wie sich das Feuer vom Wasser, das Licht von der Finsternis scheidet, so scheidet sich unsere Sünde von Gott. Gott hat mit Sünde, mit dem Bösen in uns nichts gemein. Die Bibel sagt es so, Gott ist Licht und in ihm wohnt gar keine Finsternis. 1. Johannes 1,5. Hast du gesündigt? Natürlich. Wir alle haben Gottes Gebot übertreten und damit gegen Gott gesündigt. Deshalb sind wir alle vor Gott schuldig und durch unsere Sünde von ihm getrennt. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel offenbart sich uns ein heiliger Gott, der einerseits absolut gerecht ist und unsere Schuld nicht einfach übersieht, der uns aber andererseits mit einer leidenschaftlichen Liebe liebt und nicht von uns lassen will. Man kann Gottes Wesen mit den beiden Seiten einer Münze vergleichen. Auf der einen Seite steht das Wort Gerechtigkeit und auf der anderen Seite das Wort Liebe. Gottes Gerechtigkeit verlangt die Bestrafung für unsere Schuld. Gottes Liebe aber sehnt sich nach Gemeinschaft und Versöhnung mit uns. Was soll Gott also tun in einer solchen Situation? Würde Gott auf Gerechtigkeit zugunsten der Liebe verzichten? Wie könnte er dann noch gerecht gelten? Welcher irdische Richter kann einen Schuldigen freisprechen, nur weil er diesen lieb hat? Verlangt nicht die Gerechtigkeit eine Sühne für die Schuld des Angeklagten? Gott ist viel gerechter, als ein irdischer Richter je sein kann. Deshalb muss Gott Gerechtigkeit walten lassen und die Sünde richten. Entweder an uns oder an, ja, an wem sonst? An sich selbst. Und das ist die unerhörte Tat Gottes, dass er aus Liebe zu uns in unsere verlorene Situation auf unsere Erde kam, in Jesus Christus Mensch wurde und das Gericht, das wir wegen unserer Sünde verdient hatten, auf sich selbst zu nehmen. Könnte Gott einen größeren Beweis seiner Liebe zu uns bringen? Gott liebt dich. Er hat es bewiesen, als Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb. Nun ist unsere Schuld vor Gott bezahlt, gesühnt, hinweggetan durch das Blut Jesu. Jesus kann deshalb sagen, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet, Johannes 10,9. Gott hat uns durch Jesus Christus eine Tür geöffnet, durch die wir gehen können. Und wer durch diese Tür hindurchgeht, der ist vor dem Gericht Gottes gerettet. Jesus selbst sagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgegangen. Wir alle sind durch unsere Sünde von Gott getrennt, das muss aber nicht so bleiben. Wer Jesus dem Sieg über den Tod und über die Macht der Sünde sein Leben anvertraut, wem seine Schuld bekennt, dem wird seine Schuld von Gott nicht angerechnet, sie wird ihm vergeben. Jesus hat dafür mit seinem Tod bezahlt. Ist das nicht ein herrliches Angebot, das Gott uns durch Jesus Christus macht? Statt Gericht, Begnadigung, statt ewiger Trennung und Strafe ewiges Leben. Welch ein Geschenk der freien Gnade Gottes. Was kann man mit einem Geschenk tun? Man kann es dankbar annehmen und sich darüber freuen, oder man kann es von sich weisen. Ablehnen werde ich ein Geschenk dann, wenn es mir nichts bedeutet oder keinen Wert für mich hat. Aber denke mal einen Augenblick nach. Sollte dir so wenig an deinem ewigen Leben liegen? Praktisches Beispiel. Ein junges Ehepaar, er ist gläubig. Sie ist zwar in der Landeskirche auch konfirmiert worden, aber sie glaubt nichts. Und er hat da mal mit ihr allen Ernstes gesprochen, weil sie auch in vieler Not sind. Wie sieht das denn aus? Weißt du, wenn ich sterbe, bin ich in der Ewigkeit bei Jesus. Und ich sehe alle meine Geschwister wieder. Aber bei dir weiß ich das nicht. Sagt die Frau, ich will doch ja nicht ewig leben. Aber da wird doch ja keiner noch gefragt. Jeder wird ewig leben, so oder so, beim Herrn oder nicht. Und das ist ja falsch, lass mich verbrennen, ist nichts mehr da. Auf dem Zug hierhin habe ich mal eine Broschüre gelesen vom, was die Moslems glauben, von der Ewigkeit. Die haben überhaupt kein Ziel. Die haben überhaupt, ja, die wissen es gar nicht. Aber die in Jesus sind, die wissen es aber doch. Und wenn du dann Leute, Nachbarn mit dir hast, mit denen du sprichst über die Ewigkeit, über den Herrn, über Gott, dann Tod ist alles aus. Und darum ist das eine harte Sprache, vielleicht auch für junge Leute unter uns. Aber wir können es doch nicht unter den Tisch fallen lassen, Leute. Geht doch nicht. Auch wenn es uns nicht schmeckt, aber wir sollen ja drüber nachdenken. Sollte dir so wenig an deinem ewigen Leben liegen, Gott, bist du jedenfalls nicht gleichgültig. Er will deine Rettung. Warum denn? Weil er dich unsagbar liebt. Er hat durch Jesus Christus alles getan, damit du errettet werden kannst. Nun liegt es doch an dir, ob du diese Rettung annimmst. Und zwei Möglichkeiten bieten sich an. Entweder wir bleiben freiwillig in unserem Zustand der Verlorenheit oder wir lassen uns durch Jesus retten. Und weil es nur diese beiden Möglichkeiten gibt, deshalb noch die Frage, wo wärst du, wenn du heute sterben müsstest? Als Brüder sind wir öfters von älteren Geschwistern gerufen worden. Da waren wir von zwei alten Schwestern gerufen worden, die waren schon so an den 90 so rum, sind auch welche unter uns, die das Alte inzwischen erreicht haben. Na, du noch nicht, aber die andere. Was ist gewesen? Die eine sagte, ich bin krank, könnt ihr über mir beten. Da sagte der Bruder, der mit dabei war, sagte, hör mal, du bist in dem Alter, hast du schon mal drüber nachgedacht? Über das Sterben? Nee. Ich will doch nicht sterben, ich will gesund werden. Die andere Schwester, die sagt, ach, was freue ich mich auf den Herrn. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das kannst du jetzt so und so sehen. Ne? Aber das sind doch eben diese Dinge. Ne? Kannst du dir diese Frage vielleicht jetzt beantworten? Die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer nicht hat, der hat das Leben nicht. Der Martin hat eben da Thessalonicher vorgelesen. Da haben wir im Hauskreis immer den, ich meine, er kommt in den Wolken mit Posaunenschall. Jesus kommt, Jesus kommt und so weiter. Ja? Singst du das mit? Oder sagst du, Moment mal, ne? Wir müssen aber ja Folgendes bedenken. Jesus wird wiederkommen, um der Gemeinde die Herrlichkeit, Israel die Wiederherstellung und der Welt das Gericht bringen. Das sagt die Bibel, nicht ich. Okay? Also Jesus wird bald kommen. Prediger, die sich sehr stark mit biblischer Prophetie beschäftigen, neigen leicht dazu, jedes aktuelle Ereignis als ein Zeichen der bevorstehenden Wiederkunft Jesu zu interpretieren. In den 80er Jahren, da wurden viele Bücher geschrieben, da war irgendwo ein Erdbeben, da waren direkt wieder Leute, die hatten dann Bücher geschrieben, da war irgendwo ein Krieg ausgebrochen, haben sie wieder Bücher geschrieben und die gingen weg. Wir waren mit Semmeln, habe ich nie verstanden. Ne? Wir haben die Bibel, da wissen wir doch, da brauchen wir doch die Bücher nicht. Und das hat sich auch ja nicht bewahrheitet. Ne? Andererseits gibt es unter Christen auch das Extrem, sich nicht oder kaum mit der Wiederkunft Jesu auseinanderzusetzen. Doch als Christen sollten wir unbedingt über Jesu Kommen nachdenken und es auch ganz sicher erwarten. Denn wenn du ein Jünger Jesu bist, dann wird der Tag seiner Wiederkunft der glücklichste Tag deines Lebens sein. Glaubst du das? Das ist die Frage. Doch wenn du keinerlei Interesse an Jesus hast und dir Gottes Wille und seine Gerechtigkeit völlig egal sind, dann wird dies der schrecklichste Tag und dazu noch ein nie enden wollender Schrecken sein, das Fakt. Also sei bereit, denn Jesus wird bald wiederkommen. Und ich kann auch die Fragen verstehen von jungen Leuten. Ich möchte erst noch ein Studium fertig machen. Der andere will ein Haus bauen. Der andere will in Urlaub fahren. Verstehe ich alles. Dann sind kleine Kinder. Da denkst du, nee, das geht der Herr jetzt doch noch nicht. Aber es sind alles Fragen menschlicher Natur. Mach es doch so und sag, okay, Herr, du wirst das schon machen. Und wie du es machst, wird es richtig sein. Einfach nur Mut machen. Der Gott der heiligen Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Vers 6. Achten wir darauf, wann diese Dinge geschehen werden, nämlich rasch oder bald. Und der Rest dieses Abschnitts betont die baldige Wiederkunft unseres Herrn. Siehe, ich komme bald. Und was mir besonders gefallen hat, ist dieser Vers, versiegle die Worte der Weisern dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nah. In der anderen Seite versiegelt. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind versiegelt. Wir haben das Siegel des Heiligen Geistes. Wir haben das Siegel von Jesus Christus. Da kann keiner dran knacken. Und hier heißt es, versiegle es nicht. Sie sollen es alle hören. Sie sollen es alles lesen, alles wissen. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Es spricht ja dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komme, Jesus. Doch nach mittlerweile 2000 Jahren hat es den Anschein, als würde Jesus noch nicht so bald kommen. Allerdings sollten wir uns vor Augen halten, dass für Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. 2. Petrus 3,8. Und Petrus klärt uns auch darüber auf, dass Gott diese Dauer aus lauter Güte dazu benutzt, um Menschen zur Umkehr und zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Wir haben noch Gnadenzeit, noch können jeden Tag Menschen errettet werden. Und drum verzieht das nicht, das ist so. Wir sollten es ihnen gleich tun, zu warten, denn die anderen haben alle gewartet schon. Insbesondere in dieser unsicheren Zeit, in der wir leben. Ich gehe aber jetzt nicht auf diese Gefahren ein, ich will euch nicht noch mehr belasten. Wir wissen aber, wo Kriege sind, wir wissen, wo alles Mögliche ist und wo Konflikte sind. Und wenn andere das Volk Israel niedermachen will, da wissen wir alles. Die ganze Welt steht am Abgrund und es gibt kein Anzeichen dafür. Und das ist für mich das Entscheidende wieder, dass die Menschen in irgendeinem Punkt weiser oder friedvoller werden würden. Denk, G20-Gipfel oder was das da war. Und es werden viele Friedensdemos abgehalten. Und bringt Frieden? Na, bringt kein Frieden. Komm, Herr Jesus, und dein Reich komme. Und wir reihen uns ein in die Gebete, die bereits die ersten Christen ihren göttlichen Herrn gerichtet haben. Ist es auch dein Gebet? Nee. Betest du dafür, dass Jesus kommt? Oder sind wir mit dieser Welt voll auf zufrieden und nicht bereit, unsere Pläne und Interessen aufzugeben? Frage, sollte dieses Leben wirklich das Bestmöglichste sein? Da sage ich, nee, ganz sicher nicht. Und da müssen wir Jesus darum bitten, komm Jesus, baue dein Reich auf, verändere die Welt und lass deine Herrlichkeit auf der ganzen Erde erstrahlen. Wir haben eben das Lied gesungen und an Lobe den Herrn, meine Seele. Mensch, dann fällt mir das schwer, so sitzen zu bleiben, weißt du? Lobe den Herrn, Halleluja, ne? Denke ich, Mensch, Leute, lass uns so aufstehen. Ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Sollte dieses Leben das Bestmöglichste sein? Nein. Jesus selbst hat gesagt, siehe, ich komme bald. Also flehen wir ihn an, seine Verheißung zu erfüllen. Viele werden überrascht sein. Die meisten werden nicht bereit sein. Sei du bereit für sein Kommen und lebe in der Erwartung. Höre auf Gottes Wort und lebe danach. Die Mahnung, auf Gottes Wort zu hören und danach zu handeln, die Jesus durch Johannes an uns weitergibt, steht im direkten Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, uns seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Hast du jemals daran gezweifelt, dass Jesus wiederkommen wird? Johannes erinnert uns daran, dass Gottes Worte, seine Verheißungen uns gewiss und wahrhaftig sind. Dieselbe Gewissheit gab Jesus seinen Jüngern, kurz nachdem ihm seine Wiederkunft voraussagte. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Liebe Geschwister, wir können und müssen Gottes Wort vertrauen. Er steht treu zu allem, was er uns verheißen hat. In dem Vers 10 lesen wir weiter: Versiegle die Worte der Weisheit des Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Die Aufforderung gilt nicht nur für das Buch der Offenbarung, sondern für das gesamte Wort Gottes. Wir sind aufgefordert, Gottes Wort zu verkündigen und es besonders denen zu bringen, die noch nicht auf Christus Jesus hoffen. Wir müssen sie warnen und ihnen sagen, Jesus wird wiederkommen. Bist du bereit, ihm zu begegnen? Es ist nicht leicht, diese Unterhaltung zu führen und die Menschen gedanklich von ihrem Hier und Jetzt auf etwas völlig anderes wie die Wiederkunft Jesu zu lenken. Doch man kann ein solches Gespräch mit der Frage beginnen, weißt du, dass die Bibel davon spricht, dass Jesus Christus wiederkommen wird? Und weißt du, dass sein Kommen etwas mit deinem Leben zu tun hat? Beten wir, dass Gott uns die richtigen Worte gibt und er das Herz unserer Zuhörer öffnet. Doch Gott sagt uns in diesem Abschnitt noch mehr darüber, was die Bedeutung dieses Wortes betrifft. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und hier macht Jesus deutlich, dass er euch beleidigen, verfolgen. Tust du das? Fällt dir gerade eine Person ein, die dich hasst oder gegen die du selbst negative Gedanken hast? Betest du für diese Person? Wünschst du sie Gutes? Bittest du Gott darum, sie zu segnen? Gott spricht folgende Warnung aus. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weisheit dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, der Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Jetzt müssen wir Folgendes sagen. Diese Warnung bezieht sich in erster Linie auf die Weissagung der Offenbarung, kann aber auf jeden Bereich der Bibel ausgedehnt werden. Gott das Wort zu verdrehen, ist nichts anderes als teuflisch. Von Beginn an ist es ein Ziel des Teufels, Zweifel über Gottes Wort in die Herzen der Menschen zu sehen und die Zuverlässigkeit seines Wortes zu leugnen. Sollte Gott gesagt haben, werdet ganz sicher nicht sterben. Wie oft haben sich diejenigen, die Gottes Wort ablehnten, als gebildet, als klug, als aufgeklärt betrachtet. Doch in Wahrheit haben sie einfach nicht erkannt, dass Gott sich in seinem Worte selbst offenbart. Und wir, die wir auf göttliche Wahrheit der Bibel vertrauen, sollten dies beweisen, indem wir sein Wort als wichtigste Quelle der Weisheit und Erkenntnis ansehen, indem wir es lesen, studieren und unser Leben danach ausrichten. Verbringst du täglich Zeit mit Gottes Wort? Ist sein Wort die Hauptnahrung für deine Seele? Nimmst du Gottes Wahrheit in dir auf und verbringst du deine Zeit lieber mit anderen Dingen, die vielleicht menschlich betrachtet sogar empfehlenswert sind, die du aber nicht als Reaktion auf Gottes Wort tust? Dann haben wir noch dieses Wort, komm und wasche mich rein. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu empfangen? Viele glauben, sie müssen sich abmühen und bessere Menschen werden. Sie müssen Gott zeigen, dass sie es ernst meinen, dass etwas Gutes in ihnen steckt. Die Bibel sagt uns aber, dass sie nur eine Sache tun müssen, Wir müssen zu Christus kommen. Hast du Gott bisher seine Person angesehen, die du lieben und der du gehorchen musst? Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen und etwas von ihm zu empfangen. Was musst du als Gegenleistung bringen? Nichts. Du musst nur durstig sein und wollen. Geistig übertragen bedeutet dies, du musst erkennen, dass du ein Sünder bist, der Vergebung und Gnade braucht. In Vers 14 steht weiter, glückselig sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Wenn du das Leben der Gemeinschaft mit Gott haben möchtest, dann musst du zu Gott kommen, indem du dich durch das Blut Jesu von deinen Sünden reinigen lässt. Das ist damit dem Waschen gemeint. Jesus hat durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz die Sühnung für Sünden geschaffen und wir müssen kommen und uns durch sein Opfer reinwaschen. Gott fordert uns nicht zu großen Leistungen auf, sondern er bietet uns etwas Großartiges an. Doch auch hier gilt eine Warnung, die uns zeigt, dass es auch ein zu spät gibt. Wer Unrecht tut, der tut weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinigt sich weiter. Und der Gerechte übt weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Wir müssen zu Gott kommen, bevor es zu spät ist. Denn wenn Jesus Christus eines Tages als Richter auf die Erde kommt, dann haben wir keine Möglichkeit mehr, zu ihm zu kommen, um von ihm Vergebung zu erhalten. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie er es für sein Tun verdient hat. Der Lohn. Da steht in 1. Korinther 3,8, der Lohn aber wird sich nach dem Dienst des Einzelnen richten. Ein jeglicher wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Matthäus 20,23. Denjenigen, den es der Vater bereitet hat, werden sogar zu Recht und zu Linken des Herrn sitzen. Der Herr verspricht die Krone des Lebens denen, die die Anfechtung erduldet haben und getreu bis in den Tod gewesen sind. Jakobus 1,12 und 2. Timotheus 4,8. Die Krone der Gerechtigkeit denen, die seine Erscheinung lieb haben. Und Paulus sagt dann noch in Vers 7, ich habe den herrlichen Kampf gekämpft, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe Treue gehalten und liegt die Gerechtigkeit Gottes als Siegespreis für mich bereit. Der Herr wird ihn mir als Belohnung an jedem Tage geben. Er ist ein gerechter Richter, aber das wird nicht nur mir so ergehen, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Der Herr wird den Lohn machen. Wir kennen die Geschichte dem Weinberg, wo die drei Leute da gekommen sind zum Arbeiten. Der erste hat morgens angefangen, dann eine mittags und der andere eine Stunde vor Feierabend. Und alle haben den gleichen Lohn gekriegt. Und dann riecht der eine sich auf. Ja. Ist unsere menschliche Logik. Ne? Ist doch unlogisch. Jeden Betrieb würde uns doch meckern. Ne? Ja, ich habe den ganzen Tag, ja, und der eine Stunde. Gott gibt den Lohn. Und er wird uns da auch reichlich belohnen. Und das ist wunderbar. Lassen wir uns doch darauf ein. Er wird belohnen, wie er es für richtig hält. Wir können uns nicht erarbeiten, aber wir dürfen ihm dienen. Und dann werden wir staunen, wie Jesus den Lohn gibt. Dann heißt es, bete Jesus an. Bete Jesus an. Doch wir dürfen nicht nur zu Jesus kommen, um durch ihn von unseren Sünden gereinigt zu werden. Wir müssen ihn auch als unseren Erlöser anbeten. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass allein Gott angebetet werden darf. In der Offenbarung trifft Johannes auf einen Engel, der ihm Gottes Botschaft weitergibt. Und Johannes berichtet uns, und da ich es gesehen und gehört habe, fiel ich nieder, um anzubeten von den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Der Engel sprach zu mir, tue das nicht. Denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und noch wenige Verse weiter beginnt Jesus Christus, der zu Johannes spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Steht so ja schon Jesaja 44,6. Und hier wird deutlich, dass Jesus Christus nicht nur unser Opferlamm, unser Sühner, unser Erlöser ist, sondern dass er selbst Gott ist, dem all unser Lobpreis und unsere Anbetung gebühren. Verlass dich auf Gottes Gnade. Das Buch der Offenbarung endet mit der Ausrichtung auf Gottes Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Wie tröstlich bemerkenswert ist es, dass Gottes Wort mit der Gnade endet. Seine Gnade ist auch das letztgültige Wort unseres Lebens. Paulus bekannte selbst: Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, 10. Die Gnade Gottes ist das, worauf wir hoffen und warum wir hoffen. Möge Gott uns also entsprechend seiner Verheißung seine Gnade bewahren und stärken. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, um die zu sich zu holen, die auf ihn warten. Johannes hat keine Gesichter mehr. Jetzt kommen nur noch Anweisungen und Befehle. Er darf, ab Vers 11, er darf die Botschaft nicht für sich behalten oder einsagen, wie es weiterhin die Kirchen durch Jahrhunderte zu ihrem eigenen Schaden getan haben. Sie soll bekannt und veröffentlicht werden. Das wird nur noch mehr zu Scheidung der Geister führen. Auf der einen Seite noch tieferer Verstockung und auf der anderen Seite tiefe Reinigung. Und Johannes hört zum zweiten Mal vom Herrn selbst, dass er bald wiederkommen wird. Hier wird nur hinzugefügt, er wird die Folgerung aus dem Verhalten der Menschen ziehen und es wird sich zeigen, dass es schon gelohnt hat, Jesus die Treue zu halten. Bist du Jesus treu? Er hat auf jeden Fall das letzte Wort. Der Seher hört noch einen letzten Log und Warnruf. Auf der einen Seite stehen die, die ihn ablehnen, sie werden noch drastischer gekennzeichnet als bisher. Das Kennzeichen bleibt, sie wollen die Wahrheit nicht. Und auf der anderen Seite stehen die, die in täglicher Reinigung leben. Sie waschen, das heißt, reinigen ihre Kleider, wodurch sie ein Anrecht auf den Baum des Lebens haben und durch die Stadt eingehen dürfen. Zuletzt spricht der Heilige Geist und die Gemeinde Gottes selbst. Ihre Botschaft ist nur eine einzige. Hier kann die Sehnsucht aller Menschen gestillt werden, und zwar ohne irgendwelche eigenen religiösen Leistungen oder Anstrengungen. Hier gibt es nur das gegenseitige Grüßen. Wir werden gerufen, wir dürfen antworten. Zuletzt spricht auf Erden Johannes selbst und hat nur eine Mahnung: das Wort stehen lassen, so wie es Gott geschenkt hat. Und da lege ich nochmal besonderen Wert drauf. Der Verstand hat hier keine Aufgabe. Er würde hinzutun, er würde durchstreichen, er würde verfälschen. Und das ist Rationalismus. Und das ist gefährlich für Zeit und Ewigkeit. Hier gilt nur, sich dem Wort unterstellen, es lesen und leben. Und wen da dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Kann man es einfacher sagen? Durst haben nach Vergebung und dem ewigen Leben? Zu Jesus kommen, sich ihm übergeben wollen? Sein Heil jetzt nehmen und das umsonst, ohne irgendeines Verdienst? In den Himmel kommt, wer hinein will. In die Hölle kommt, wer hinein will. Es gibt nur Himmel und Hölle, das heißt in der Ewigkeit bei Gott und Jesus oder getrennt für ewig, das ist furchtbar. Viele haben ja schon mal gesagt, ja, man kann heute nämlich Hölle sagen und sagt dann, ja, dann bist du nicht mehr bei Gott. Ja, aber die ganzen Leute, die jetzt schon ohne Gott leben, die sind ja auch schon ohne Gott. Also da muss man auch schon mal deutlicher sagen dürfen. Ja? Und das ist furchtbar. Viele meinen ja, mit dem Tod wäre alles aus. Aber das stimmt ja nicht, ob du willst oder nicht. Wir haben in Lukas 16, 23 haben wir die Geschichte mit dem Lazarus und dem reichen Bauer und die Kluft und keiner konnte von da nach da. Und als er nun in der Hölle war und der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß und rief: Vater Abraham, erbarm dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser taucht und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Es zeigt, dass der unerlöste Mensch in dem Hades wohl Abraham und Lazarus sah, aber dass sie weit weg waren. Und Vers 26 sagt, dass zwischen den beiden Städten eine große Kluft war, sodass niemand von dem einen zum anderen Ort kommen konnten. Ich habe mich da doch mit der Hölle beschäftigt, mit dem Wort. Das ist Orte der Qual, Orte der Toten. Wir wissen, dass das im Griechisch Hades heißt, im Hebräisch Sheol. Man kann immer sagen, Totenreich, aber ich bin lieber bei Hölle, weil Himmel und Hölle stimmt ja auch. Dann hat noch ein Bruder mal etwas gesagt, das zum Nachdenken ist, auch wenn es uns nicht passt. Gerechtigkeit ist in der Hölle. Im Himmel ist Gnade und auf der Erde ist das Kreuz. Und dann das Angebot von Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und heilig, das heißt abgesondert für Gott. In ihrer Stellung sind die Gläubigen in Ewigkeit abgesondert durch ihre Erlösung. Durch das einmalige Opfer des Leibes Jesu Christi. Der Stelle nach sind da die Gläubigen Heilige. Und heilig von dem Augenblick an, da sie an Jesus Christus glaubten. Und die Gläubigen werden geheiligt durch das Werk des Heiligen Geistes und durch die Schrift. Und im Blick auf die Vollendung warten die Gläubigen auf die völlige Heiligung bei dem Erscheinen des Herrn. Und das ewige Leben wird genannt, weil es von der Ewigkeit der Vergangenheit geht bis zu der Ewigkeit, die kommt. Nie aufhört, nie endet. Es ist das Leben Gottes offenbar geworden in Jesus Christus, der Gott ist. Und dieses ewige Leben Gottes, das in Christus offenbar wurde, wird jedem, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, geschenkt. In einer neuen Geburt durch den Heiligen Geist, der es aufgrund des Wortes Gottes zueignet. Der Empfänger ist eine neue Schöpfung. Das Leben Gottes, das im Gläubigen ist, ist ein untrennbarer Teil des Lebens, das in Jesus Christus von Ewigkeit war und das in Ewigkeit ist. Es ist also ein dasselbe Leben in ihm und in den Gläubigen. Weinstock und Reben, Haupt und Glieder. Amen.